Spannendes Thema habe ich mitgebracht und das ist total interessant, wen man gegenüber hat, wenn man über dieses Thema spricht. Ich war in letzter Zeit mit dem Thema an mehreren Orten unterwegs und habe verschiedene Einheiten dazu gemacht. Und wenn man mit so Erzählern zusammensitzt, die so richtig brennen im Feuer und so, dann hat es oft so eine negative Konnotation. Tradition, bremsen wir alles, wir wollen alles neu machen und so. Und ich habe mit Konfis drüber geredet, da war mir so, ganz viel verstehe ich einfach auch nicht, was sie da machen. Ich habe aber auch mit im Gottesdiensten gepredigt und da haben Leute gesagt, ja, das ist mir lieb geworden. Und man merkt so richtig, da brennt ein Feuer und sagt, ist was Schönes. Wie man diesen Begriff Tradition deutet, hat viel auch damit zu tun, was man für ein Typ ist. Manche, die freuen sich und sagen, das gibt mir Sicherheit, da fühle ich mich wohl. Und manche sagen, das engt mich ein, das bremst mich oder so. Und Tradition und Glaube sind sehr miteinander verwoben. Und ich möchte mit euch heute auf eine kleine Reise gehen und mal so ein paar Sachen angucken. Ein paar Grundlagen, aber ich fand es cool, wie Hans es vorhin gesagt hat, so, dass ihr selber immer so ein bisschen mitlaufen lasst und überlegt so, wie ist es eigentlich bei mir? Wie sehe ich Tradition? Ist das für mich eher was Negatives, was man durchbrechen muss, was man ändern muss, was mich herausfordert? Oder ist es eher eine Sicherheit, was mir Geborgenheit gibt, wo ich mich drin wohlfühle? Und dass Tradition ganz viel mit Glaube und Gemeindeleben zu tun hat, das habt ihr vielleicht schon in der Liedauswahl gemerkt. Vielleicht habt ihr gedacht, muss da jetzt unbedingt ein englisches Lied dabei sein? Tut das Not? So. Oder ihr habt gedacht, oh Gott ist gegenwärtig, hoffentlich nicht alle 12 Strophen. Oder so. Also was man für eine Emotion verbindet, hat ganz viel damit zu tun, wie man einen Blick dazu hat. Gott ist gegenwärtig zum Beispiel in einem Lied, da kann ich fast aus dem Stand anfangen zu heulen, weil ich das so schön finde. Weil ich da ganz viele persönliche, sehr tiefe Momente mit verbinde. Ich habe das mal in so einer Kloster-Sakristei unten mit einer wahnsinnigen Akustik gesungen, alleine gesungen, hat sich angehört wie 100 Leute, weil die Akustik so gut war oder so. Also man hat persönliche Bezüge dafür und es sagt einem was. Und da gehen wir ein bisschen heute auf die Reise und am Schluss dürft ihr tatsächlich auch diese Frage beantworten, was hat das mit mir zu tun oder was sagt mir das? Aber gucken wir erstmal, wo es herkommt, Tradition. Das Wort Tradition, muss ich das noch anmachen? Muss ich was ändern? Jetzt geht's. Kommt aus dem Lateinischen von tradere, weitergeben. Unser Dozent an der Bibelschule hat immer gesagt, wer Englisch kann, der kann auch Latein. Wenn man tradere sieht und an Trade denkt, dann merkt man, da wird was gehandelt, da wird das weitergegeben. Ja? Also tradere ist quasi das Wort für etwas weiterzugeben oder etwas zu übergeben. Das ist erstmal die Grundbedeutung davon. Vielleicht klingt ganz viel in eurem Kopf mit, wenn ihr Tradition hört, dann denkt ihr, da habt ihr viele Bilder im Kopf. Eigentlich geht es erstmal darum, etwas weiterzugeben. Und die Bibel ist voller Tradition. Man könnte schon sogar sagen, man findet nicht nur Tradition in der Bibel, sondern wir finden die Bibel durch Tradition oder wegen Tradition. Ohne Tradition wird es überhaupt keine Bibel geben, weil die Ersten, die das aufgeschrieben haben, die haben das schon über viele, viele Jahre tradiert bekommen, was da passiert ist. Die haben diese Geschichten immer wieder erzählt bekommen, die haben das auswendig gelernt, es gibt immer wieder Feste, bei denen alle möglichen Texte aufgesagt werden. Im Judentum ist das ein ganz großer Wert, etwas weiterzugeben. Da gibt es so einen berühmten Satz, dass man das an die Kinder immer weitergeben soll, dass man das erklären soll. Und es geht schon früh los, in Josua ganz am Anfang, also ich habe mal ein paar Stellen rausgesucht, da steht, wenn eure Kinder später mal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen, was diese Steine bedeuten. Und es hat den Grund, dass Josua mit dem Volk da in dieses neue Land reingekommen ist und weil sie so dankbar waren, dass sie den Jordan überquert haben, haben sie einen Altar gebaut und haben so Steine über so ein Steinmal hingebaut, so ein Hügel aus Steinen so. Und dann haben die gesagt, das ist schön, dass wir uns jetzt daran erinnern und dass wir dieses Denkmal hier gebaut haben, aber wenn kein Mensch weiß, was dieses Denkmal soll, dann hilft das auch nicht. Ja, wenn eure Kinder vorbeikommen und sagen, ein Hügel Steine, schön. Und laufen weiter, dann hat das keinen Zweck, dann ist der Zweck nicht erfüllt. Und deswegen hat Josua gesagt, wir brauchen zu den Steinen auch eine Tradition. Ihr müsst immer wieder den Leuten erzählen, was diese Steine bedeuten, damit, wenn sie vorbeilaufen, sagen, wow, hier hat Gott gewirkt, hier sind das Volk Israel zum ersten Mal über den Jordan ins neue Land gekommen, der erste Schritt und so. Das braucht eine Erklärung. Und so ist es durchs komplette Alte Testament. Also die Juden sind die Weltmeister der Tradition bis heute. Das ist quasi, the name of the game bei denen. Das ist ganz viel Feste, ganz viel Abläufe und sowas. Das ist ganz wichtig, weil diese Taten Gottes in Erinnerung gehalten werden sollen. Also schon vor Jesus hat es ganz viel mit Tradition zu tun gehabt. Und Jesus ist Jude und kommt in dieser Tradition auf die Welt und wird groß und so. Und er geht unterschiedlich damit um. Er bricht mit manchen Traditionen und sagt, diese Traditionen müssen wir aussortieren. Eine davon haben wir gerade gehört in dem Text aus Markus. Ja, da sagen die, ja, ihr habt ja die Hände nicht gewaschen. Und dann gab es genau, also die Vorschriften, ich weiß nicht, ob ihr es mitgeschnitten habt. Wenn man jetzt isst, muss man eine Handvoll Wasser nehmen, um sich die Hände zu waschen. Wenn man aber auf dem Markt war, dann muss man die ganzen Hände untertauchen. Also die alttestamentlichen Juden wären auch gute Corona-Leute gewesen. Die wissen genau, Hygienevorschriften wussten die schon ganz genau. Und wenn du dann musst du untertauchen, einmal waschen, aber einmal reicht nur die Füße waschen. Und also sie wussten genau, wann man was so zu tun hat. Und wenn man dann isst und hat sich die Hände nicht gewaschen, dann verunreinigt das den ganzen Körper. Und das war eine klare Sache. Und die haben sich aufgeregt und gesagt, Mensch, die haben die Hände nicht gewaschen, was ist denn hier los? Und Jesus sagt, Leute, ganz ehrlich, Hände waschen. Also ihr werdet nicht unrein davon, dass ihr euch die Hände nicht wascht, ihr werdet unrein von solchen Gedanken, die ihr gerade habt. Also er hat gesagt, nee, diese Tradition aussortieren. Hände waschen schön und gut, aber das ist keine Sünde, wenn ich mir die Hände nicht wasche vom Essen. Kinder weghören, ne? Ist klar. Also der hat gesagt, diese Tradition brauchen wir nicht. Und so ist er mit vielen Traditionen mit den Pharisäern umgegangen und hat gesagt, das ist nur pro forma, das hat keinen Inhalt mehr. Da steht zwar irgendwo noch so ein Steinhaufen rum, aber es weiß gar nicht mehr warum. Und dann können wir den auch einfach lassen, können wir auch abreißen, ist nicht schlimm. Dann hat er manche Traditionen reformiert, hat sie umgedeutet. Eine riesige, ganz wichtige Tradition im Judentum ist das Passafest, ja, die Befreiung aus Ägypten. Und Jesus sagt, diese Befreiung, die machen wir jetzt noch eine Nummer größer. Und wir feiern jetzt nicht mehr das Passafest, sondern wir feiern das Abendmahl. Im Endeffekt ist jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, feiern wir ein Passafest. Und Jesus sagt, so wie das Volk Israel befreit wurde aus der Sklaverei in Ägypten, so befreit ihr, erinnert ihr euch daran mit dem Abendmahl, dass ihr befreit wurdet von der Versklaverei der Sünde durch mich. Und im Abendmahlsliturgie kommt es auch, so oft ihr das tut, ja, denkt daran, so oft ihr das tut und ihr verkündet den Tod des Herrn. Also es ist eine Tradition, die Jesus umgestaltet, umdefiniert und sagt, das war bis jetzt immer, hatte diese Bedeutung, aber jetzt gibt es eine neue. Und dann gibt es auch Traditionen, die Jesus ganz neu erfindet. Zum Beispiel Evangelisation. Sagt, es ist Teil eurer DNA als Christen, dass ihr anderen davon erzählt. Gab es vorher nicht. Juden waren für sich, die anderen waren für sich und das war alles gut. Musste man jetzt nicht losgehen und sagen, ihr müsst jetzt irgendwie alle Juden werden. Hatten die nicht. Hat Jesus neu angefangen. Oder Taufe vielleicht auch. Als neues Bundeszeichen. Ja? Da deutet er auch was um. Beschneidung kommt, dann kam der Johannes, der hat irgendwie alles getauft, was bedreinigt auf dem Baum war. Aber dann hat Jesus gesagt, okay, diese Taufe, die hat jetzt ein neues Symbol, das ist ein neues Zeichen, neues Zugehörigkeitszeichen. Also Jesus geht sehr differenziert mit Traditionen. Und man kann nicht sagen, dass Jesus alle Traditionen weghaut und sagt, das ist Mumpitz. Man kann auch nicht sagen, dass er alle bestätigt und sagt, das muss alles so sein, sondern er ist sehr genau und sehr differenziert, wenn er mit Traditionen umgeht. Und er sagt im Prinzip, das, was von Gott kommt, das ist gut und das muss behalten werden. Und das, was die Menschen außen rum gebaut haben, da ist oft sind Sachen dabei, die sind nicht hilfreich. Das sehen wir auch in so einem kleinen Ausschnitt, das ist nur so ein Nebensatz, aber ich fand den super spannend. Es war nämlich so bei den Pharisäern, dass die 10% gegeben haben, was eine gute Tradition ist übrigens, wer das nicht tut, ja, das ist eine sehr, sehr gute Sache. 10% von dem geben, was man hat. Die haben das aber auch von ihren Gewürzen gemacht, ja. Also wenn die Suppe gemacht haben, dann so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 1 für den Herrn. So. Also die haben ihre Gewürze 10% abgegeben. Und dann haben manche gesagt, ey Leute, Gewürze, ganz ehrlich, also bitte, ob du jetzt 10% Dill an den Tempel spendest, was sollen die denn damit so, ja? Wo ist denn da der Witz so, ne? Und Jesus sagt witzigerweise nicht, ja, ihr habt recht, das ist totaler Quatsch, sondern er sagt, das Entscheidende ist Recht und Barmherzigkeit, dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also er sagt, ja, ihr müsst euch natürlich auf Barmherzigkeit fokussieren und die Gewürze sind nicht heilsrelevant. Ja, ob du in den Himmel kommst, liegt jetzt nicht am Dill. So. Aber er sagt, es ist trotzdem eine gute Sache, auch konsequent seinen Zehnten zu geben, bis rein in die Gewürze. Also er geht differenziert damit um und sagt nicht, alles Quatsch. Er sortiert die Prioritäten neu und sagt dann aber an mancher Stelle auch, das ist eine gute Sache. Vom Herzen denken und sagen, ich ziehe das konsequent durch und gebe meine 10%. Und das mache ich wirklich, ja, das ist eine gute Sache, machen die gut. Genau, dann nach Jesus geht die ganze Sache weiter mit den Traditionen. Und zwar in der jungen Kirche gibt es schon diese Überlieferung. Und Paulus erinnert immer wieder mal daran und sagt, ja, haltet euch an das, was ihr kennt von Gott aus den Schriften und aus den Überlieferungen. Also, was ihr noch wisst oder was euch überliefert wurde von der Gemeindegründung und von den ersten Konflikten. Und dann haben wir doch damals überlegt, wie ist das denn jetzt mit der Dreieinigkeit und war Gott wahrer Mensch und wahrer und so. Und dann haben wir das alles und jetzt haltet euch auch daran. Also wir haben da was erfunden und das ist gut, das geht weiter. Haltet euch an die Überlieferung. Also nicht nur du und dein Gott und guck in die Bibel und alles gut, sondern beachte auch, was irgendwie was mit anderen Menschen passiert ist und wie das irgendwie so weitergeht. Also so verschiedene Punkte in der Bibel, wo wir sehen, Tradition hat ihren Platz, nicht unangefochten, also nicht uneingeschränkt und ohne nachzudenken, aber eben auch nicht so, dass man sagt, nee, also Glaube kann auch gut ohne Tradition leben. Offensichtlich nicht. Es gehört irgendwie zusammen. Und wenn wir uns die Geschichte der Welt mal angucken, ich habe die mal als Serie hier rausgeschrieben, also wir sind ja gerade so ein bisschen am Netflixen oder am viele Serien gucken, zumindest die Jugend, also weil man ja nicht weiß, was man tun soll den ganzen Abend und es werden gerade so viele Serien geguckt und ich habe mir gedacht, wenn die Welt der Geschichte, die Geschichte der Welt eine Serie wäre, dann könnte die ungefähr so aufgebaut sein in 5 Staffeln. Die erste Staffel ist die Schöpfung, da wird alles erfunden, die erste Staffel ist immer die Pilotfolge von so einer Serie, guckt man sie immer erstmal an und überlegt sich das gut und siehe da, es ist nicht nur gut, es ist sehr gut, ja. Die Schöpfung ist der Knaller. Also das, was Gott da auf die Leinwand zaubert oder in 3D, in echt auf die Welt zaubert und ins Universum, das ist sensationell. Also Gott schafft diese Welt und das ist der Start dieser Serie. Mega Cliffhanger am Ende, ja, die Menschen wollen irgendwie raus aus dem Paradies, sind die doof und was ist denn jetzt und wie geht's weiter so? Also das ist so die erste Staffel und man will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dann kommt die zweite Staffel und die zweite Staffel, die ist so Extended Version, das ist so eine XXL-Staffel, ja, die zieht sich ein bisschen. Die hat nicht 22 Folgen, die hat 220 Folgen, aber die sind auch ziemlich spannend. Das gesamte Alte Testament, da geht es hin und her und immer dieser Tenor, Gott sucht nach seinen Menschen und er will mit ihnen Beziehungen leben und er will sie lieben und will zurückgeliebt werden und da gibt es alle möglichen Einzelpersonen und tolle Geschichten und wenn ihr jetzt mal Langeweile habt und alle Serien schon aufgeguckt habt, dann lest mal ein bisschen Samuel-Bücher oder so, ist höchst spannend. Das könnte auch eine Netflix-Serie sein, ohne Probleme. Das ist, sind großartige Geschichten. Und dann ist so die zweite Staffel und oft ist es so in der Serie, dass man so denkt, okay, jetzt kennt man so ein bisschen, die zweite Staffel baut es noch ein bisschen aus, in der dritten Staffel, da muss irgendwas Neues kommen, ja, sonst es kann nicht immer so weitergehen. So. Und Junge, da kommt was Neues, aber sowas von. Also jetzt kommt Jesus und der Retter und der Erlöser und jetzt auf einmal gibt es alles keinen Sinn und Gott hat einen ganz neuen Weg gefunden, den Menschen zu begegnen, auf Augenhöhe direkt und die Liebe in die Welt zu bringen und Sensation so. Und dann auch wieder dieser Moment, wo man denkt, hä, wieso bringen die denn jetzt um und so. Also ich kann mir gut vorstellen, das wäre eine echt gute Serie. Müssen wir bei Netflix mal rausbringen. Die Geschichte der Welt aus Gottes Sicht oder so. Und dann gibt es den Teaser in der Bibel für die 5. Staffel. Es ist ja manchmal so, wenn man so Serien guckt, dann hört man irgendwann in den Medien, aha, Game of Thrones oder so, die machen 7 Staffeln. Wir sind zwar erst in der 5., aber es wird noch 2 geben, dann ist fertig. Ja, dann weiß man schon so weit wird es gehen. So. Und so sagt die Bibel auch, es gibt 5 Staffeln, dann ist fertig. Dann in der 5. Staffel, da kommt Gott mit seiner Welt zum Ziel. Es wird sein, es wird alles gut werden und wir haben schon so ein Kino-Trailer haben wir schon in der Bibel, die Offenbarung. Zugegebenerweise ein bisschen kryptisch mit so manchen seltsamen Bildern, wo man nicht so ganz genau weiß, wie das wird. Aber wir wissen, es wird gut werden. Das ist das Ende der Welt. Gott kommt zu seinem Ziel mit seinen Menschen. Und jetzt leben wir gerade live in diesem Moment in der 4. Staffel. Die 4. Staffel ist die geht los damit, dass die Apostel losgeschickt werden, dass der Geist Gottes zu jedem Menschen kommt, dass der Geist Gottes durch die Menschen wirkt, dass diese Bewegung global wird, dass es eine Gemeindegründung gibt überall, dass eine weltweite Bewegung draus wird, die Christenheit. Und da leben wir jetzt. Und jetzt ist die Frage, wie lebe ich denn jetzt als Christ? Und jetzt kann ich natürlich sagen, ja, du kannst ja mal gucken, was bisher geschehen ist. Also in einer guten Serie, da wäre es nicht so, dass der 3 Folgen lang immer der Bösewicht ist, auf einmal mit einer neuen Staffel ganz anders ist und hat sich verändert und alles ist so. Man denkt sich, hey, das passt doch überhaupt gar nicht mehr. Oder es kommen irgendwie 5 neue Leute und man denkt sich, die anderen sind gar nicht mehr da, es ist doch gar nicht mehr die Serie. Also irgendwie ist klar, es muss irgendwas weitergeben. Es braucht eine Kontinuität. Also wir müssen irgendwie in dieser Tradition auch leben, die es gibt. Und gleichzeitig ist aber auch klar, es kann nicht immer alles nur da stehen geblieben sein. Also wir können nicht einfach die alten Testamentsgesetze nehmen und sagen, wir machen jetzt einfach die nächsten 20.000 Jahre so weiter. Irgendwo muss sich auch was entwickeln. Und das ist so dieses zwischen der Beziehung und diesem Neuentwickeln und diesem neuen Entdecken und der Dynamik und auf der anderen Seite auch der Tradition, in der wir stehen und in der wir sind. Und in diesem Spannungsfeld spielt sich unser Glaube ab. Und da brauchen wir eine gute Balance und brauchen einen guten Umgang mit. Ich habe mal eine Geschichte mitgebracht, die ein bisschen verdeutlicht, was das Problem sein könnte. Die Geschichte heißt Der Braten. Und die Geschichte geht folgendermaßen, ihr werdet gleich merken, sie spielt noch vor Corona, denn zwei befreundete Familien treffen sich zum Essen. Das ist ja quasi utopisch fast schon. Okay, also sie treffen sich zum Essen und es gibt Braten und die Frau, die Gastgeberin, macht den Braten fertig und hat ihn da auf dem Tisch und schneidet auf der rechten Seite so ein Stück ab und auf der linken Seite so ein Stück ab und legt diesen Braten in die Form und schiebt die Form in den Ofen. Und ihre Freundin steht nebendran und sagt, hä, wieso hast du jetzt auf beiden Seiten ein Stück von dem Braten abgeschnitten und den dann reingeschoben? Und die Gastgeberin guckt sie an und sagt, weiß ich gar nicht, ich habe das von meiner Mama gelernt. Die macht das immer so und ich habe das von ihr gelernt, das mache ich auch so. Und sagt sie, ja, okay, gut. Der Abend geht zu Ende so. Ein paar Tage später ruft die Gastgeberin ihre Freundin an und sagt, ich bin über diese Frage gestolpert und dachte, wieso mache ich das eigentlich? Ich habe mal meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, Entschuldigung, wieso hast du mir beigebracht, auf beiden Seiten vom Braten ein Stück abzuschneiden, bevor wir den in den Ofen schieben? Und dann sagt die Mama, weiß ich gar nicht, warum ich das mache. Ich habe das von meiner Mama gelernt. Und die beiden denken, jetzt müssen wir der ganzen Sache auf den Grund gehen. Und sie rufen gemeinsam die Oma an und sagen, Oma, also warum schneiden alle Frauen in unserer Familie den Braten auf beiden Seiten ab, bevor sie in den Ofen schieben? Und die Oma fängt schallend an zu lachen und sagt, ich weiß nicht, warum ihr beide das macht. Aber ich mache das, weil meine Auflaufform zu klein ist. Also es gab irgendwann mal einen guten Grund, das zu tun. Aber die Kinder und die Enkelin, die machen das weiter, ohne dass der Grund noch da ist. Und das ist das Problem mit Tradition. Wenn wir Tradition weitermachen, die mal gut war, nur weil wir sie tun, ohne zu wissen, warum wir das tun, dann ist das so wie so einen Steinhaufen anzugucken und sagen, wir beten diesen Steinhaufen an. Und jemand sagt, warum? Und alle sagen, keine Ahnung, wir machen das einfach. Machen alle, machen wir schon immer so. Und ein machen wir schon immer so ist immer eine sehr schlechte Antwort auf die Frage, warum machen wir das? Man braucht einen Grund, man muss wissen, warum tue ich das? Und deswegen darf sich Gemeindeform auch und persönlicher Glaube auch entwickeln und kann sagen, das hat früher für mich funktioniert, aber heute nicht mehr. Vielleicht habt ihr mal als Kinder den guten Start gelesen und macht es heute nicht mehr und es ist ein guter Grund, dass ihr das nicht mehr macht. Es war mal eine gute Tradition, aber heute nicht mehr. Also es darf sich was entwickeln, auch in der Familie und in der Gemeinde, es darf sich was vorangehen. Jetzt nur die Frage, wie passt das zusammen? Und ich glaube, Tradition und Glaube, die sind wie so zwei Seiten einer Medaille. Es gibt auf einmal auf der einen Seite die Form, das ist so die Tradition, die stellt wie so einen Rahmen, wie so ein Gefäß dar. Und dann gibt es den Glauben, das ist die Beziehung, das ist der Inhalt. Und beides braucht einander. Also wenn ich was Tolles mit Gott erlebt habe, dann ist das super, dann ist das Inhalt, dann ist das Beziehung. Das habe ich aber vielleicht gerade nicht. Und dann muss ich mich daran erinnern, dass ich das schon mal habe. Und dann ist es gut zu wissen, wie es ist. Und vielleicht sage ich heute, mir ist ganz besonders wichtig, dass ich das glaube. Heute würde ich das so formulieren. Und morgen vielleicht anders und in einem Jahr wieder anders. Und dann ist es gut, dass wir ein gemeinsames Glaubensbekenntnis haben. Das ist wie eine Wikipedia-Eintrag von dem, was wir glauben. So eine Erklärung, um was geht es hier eigentlich? Es ist gut, dass wir das haben. Oder ein Vaterunser gemeinsam beten. Das ist eine gute Tradition. Und manchmal bete ich das und denke mir, oh, ich denke an die Einkaufsliste und bin gar nicht dabei, dann hat es kein Leben. Aber es ist gut, dass es diesen Container gibt, der mir helfen kann, manchmal ein Gebet zu sprechen, wenn ich vielleicht auch keins weiß. Aber die beiden Sachen müssen sich natürlich auch bedingen. Wenn ich die Sache nur tue, ohne dass sie einen Inhalt hat, dann hat es keinen Sinn. Und wenn ich immer nur freigeistig durch die Gegend walle und sage, was der Herr mir heute inspiriert und mir ist alles egal, was gestern war, dann habe ich auch keine Geschichte in meinem Leben und in meinem Glauben. Also wir brauchen Formen, in der wir unseren Glauben leben können. Und diese Formen brauchen eine Füllung, wo der Glaube tatsächlich gelebt wird. Und wenn es eine oder das andere ist, dann wird es problematisch. Ich sage euch nachher noch einen Tipp, was ihr tun könnt, aber ich würde jetzt gerne von euch noch was hören. Und zwar habe ich zwei Fragen. Einmal habe ich die Frage, welche Tradition bedeutet dir viel? Also wo du sagst, das ist eine Tradition, die ich wichtig finde und warum ist das so? Und diese Frage gucken wir uns mal zuerst an. Also was gibt es für Traditionen, wo du sagst, das ist mir eine wichtige Tradition? Und ich will euch mal so ein paar Sachen sagen, vielleicht denkt ihr mal nach und sagt, oh, da ist was. Zum Beispiel so ganz große, sage ich mal, globale Traditionen, wie das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, dass wir Weihnachten, dass wir Ostern feiern, was auf der ganzen Welt von allen Christen gemacht wird. Das ist eine Tradition, die finde ich super. Vielleicht sind es solche ganz großen Sachen, wo ihr sagt, die sind mir wichtig. Vielleicht sind es Sachen, die euer Umfeld hier in der Gemeinde betreffen. So. Also unseren Lamgo, den finde ich eine super Tradition. Oder dass wir uns immer einen Gemeindeausflug machen oder was auch immer ihr in eurer Gemeinde für Traditionen habt und sagt, das ist mir eine ganz lieb gewordene Tradition, aus dem und dem Grund, weil sie einen Inhalt für mich hat. Und die dritte Sache ist vielleicht so auch ganz persönliche Sachen. Also meine sagen, ich jeden Morgen auf der Weg zum Arbeit bete ich oder so im Auto. Und das ist so eine Tradition, die ist mir ganz wichtig. Die hilft mir, in den Tag zu kommen. Oder einmal im Jahr fahre ich einen Tag auf die Insel, nur ich und Gott, ohne Handy. Und das ist eine Tradition, die finde ich ganz wertvoll, also für mich. Und ich fände es total toll, wenn wir das ein bisschen teilen könnten, lautstark durch die Maske, ohne Mikrofon, aber wir sind ja eine überschaubare Gruppe, dann kriegen wir das hin. Sagt einfach, welche Tradition ist euch wichtig und warum ist das so? Erklärt es uns, dass wir das gegenseitig wissen. Einfach losreden. Gemeinschaft, Gottesdienst am christlichen Feiertag. Dankeschön.
Im Gottesdienst Lobpreis zu haben, auch wenn es im Moment schwierig ist.
Musik. Ja, manchmal merkt man ja auch erst, was man vermisst, wenn man es nicht mehr hat. Ne? Ist ja so. Ja, also gemeinsame Lobpreis, Musik, Gottesdienst. Starten. Dankeschön. Jetzt die Freizeiten, Sommerfreizeiten. Ich wiederhole es einfach nochmal, damit es alle auch hören. Dankeschön.
Als Familie in Urlaub zu fahren und Zeit miteinander zu haben.
Um sich das bewusst zu machen, ja. Das ist nun mal eine Tradition, die einem ganz wichtig sein kann, die man aber auch völlig aus dem Blick verlieren kann. Ne? Wenn man immer macht, dann nutzt sich das vielleicht auch manchmal ab. Aber ja, genau, sagen, das ist mir wichtig. Also jedes Mal bewusst zu machen, diese Speise haben wir jetzt nicht aus uns selbst herausgeboren, sondern die ist uns geschenkt. Gibt es noch was? Weihnachten als Familie zu feiern.
Gemeinsam unter Gottes Wort zu kommen.
Im Gottesdienst oder in
auch hier.
Ja, jetzt auch hier zusammen zu sein. Dankeschön. Das sind viele Traditionen, die ihr beschreibt. Und es ist spannend, weil vielleicht der ein oder andere sagen würde, das ist eigentlich für mich gar nicht so wichtig. Aber für jemand anders ist es wichtig, ein Tischgebet, eine Losung oder irgendwie Gottesdienst oder so, sagen, ja, das ist irgendwie auch, aber es ist nicht mein wichtigster Punkt und so. Und da merken wir schon, wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was wichtig ist oder auch was uns anspricht. Und das kann total bereichernd sein, wenn ich weiß, oh, du findest das gut, du findest das gut. Das kann natürlich aber auch dazu führen, dass wir irgendwie Spannungen haben und sagen, oh, ey, jedes Mal hier wieder diese Nummer und können wir nicht mal was anderes und so, muss das denn immer sein und so. Also das kann auch sein, dass man total, wenn man nichts damit anfangen kann, dass man irgendwie sagt, ja, was soll ich denn damit? Und das ist so ein bisschen die zweite Frage. Gibt es Traditionen, die ihr nicht so richtig versteht, wo ihr sagt, das bedeutet mir eigentlich total wenig, ich brauche das eigentlich nicht, ich weiß auch gar nicht so genau, warum wir das tun oder so. Gibt es da Dinge, vielleicht auch, was ihr hier in der Gemeinde tut, ist ja mutig, das zu sagen, aber dann würden es auch gleich die richtigen Leute hören hier, oder vielleicht aber auch so Christenheit weltweit oder so, oder persönliche Sachen, wo ihr sagt, mein Nachbar, der macht immer das und das verstehe ich gar nicht, warum der das macht, so, um mit Gott in Verbindung zu treten, das würde mir gar nicht helfen.
Liturgische Formen.
Ja, also das ist ja genau in der und Luther und so und.
Ja, genau.
Weiß nicht, warum. Ja. Genau, das ist mehr so eine Volkstradition, jetzt nicht im Glauben so, aber auch kann auch sein, wieso machen wir das eigentlich, am 1. Mai einen Baum aufzustellen oder so? Gibt es bestimmt auch, also ich weiß es auch nicht, das ist auch nicht meine Kultur, aber gibt bestimmt gute, könnt auch wahrscheinlich welche erklären, warum man das macht oder wo das herkommt und so. Genau, aber das kann auch verstörend sein, das muss nicht nur christliche Sachen sein. Aber jetzt vielleicht nochmal die Frage, wo auch in eurer Beziehung zu Gott gibt es Sachen, wo ihr mit anderen denkt, hä, wieso machen die das so? Oder vielleicht auch von anderen Gemeinden, die ihr kennt oder so, wo ihr mal was erlebt habt, sagt. Ja. Warum muss man bei Beerdigung immer schwarz tragen? Ja, voll die gute Frage zum Beispiel. Ich bin mir sicher, da gibt es eine sehr gute Erklärung für. Aber wenn man die nicht weiß, denkt man sich nur, ich mache das, was alle machen. Ich verstehe es aber nicht. Genau. Oder warum darf ich in Spanien nicht mit Top eine Kirche besichtigen? Hey, das ist 30 Grad draußen. Warum? Also was ist daran schlimm? So? Also wenn man es nicht versteht, dann kann man es auch nicht nachvollziehen. Und wenn ich was mache, ohne dass ich es wirklich verstehe oder vielleicht sogar, weil ich es doof finde und ich mache es trotzdem, dann merkt ihr schon, das hat natürlich das Potenzial, irgendwie eine Spannung auszulösen. Ja? Also dann die Spannung entlädt sich ja nicht nur an der Sache, die ich tue, sondern auch an der Person, die es einfordert. Ich denke, die Doofen, was ist denn mit denen? Warum machen die das denn so? Und das ist so der letzte Tipp, den ich euch geben möchte. Mit Tradition und Glaube, wenn ihr eine Form antrefft und sagt, ich verstehe den Inhalt nicht, dann fragt nach. Und manchmal wird es vielleicht so gehen, dass der andere sagt, ganz ehrlich, weiß ich auch nicht, muss ich mal meine Form fragen, warum wir den Braten abschneiden. Und ihr findet irgendwann raus, wir müssen den gar nicht mehr abschneiden. Ja? Wir können es einfach lassen, Halleluja. Und alle sagen, wow, was denn, machen wir das nicht mehr. Es hat alle genervt und keiner hat es gesagt. Also sprecht die Sachen an. Oder es passiert, dass ihr jemand sagt und dann sagt er dir, pass auf, ich sag dir, warum mir das so wichtig ist. Aus den und den und den Gründen fühle ich mich Jesus ganz nah, wenn wir das tun. Weil ich das total großartig finde. Und vielleicht lässt du dich davon anzünden und denkst, das ist total der gute Gedanke. Oder du sagst, ich verstehe es immer noch nicht, aber ich tue es dir zuliebe. Weil ich weiß, dass dir das wichtig ist, singe ich gerne 5 Strophen Gott ist gegenwärtig, weil ich weiß, es ist dein Lieblingslied, auch wenn es nicht meins ist. Wir tun es aus Liebe zueinander. Wichtig ist da aber, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir uns austauschen, dass wir das sagen. Ja? Dass wir fragen und sagen, erklär mir mal, warum du das so wichtig findest. Warum müssen wir denn auf Englisch singen? Und dann kann dir vielleicht jemand erklären, warum ihm das so wichtig ist, warum das auf Deutsch nicht funktioniert, weil die so schlecht übersetzt ist oder weil es nicht die gleiche Aussage ist, was auch immer. Aber ihr müsst ins Gespräch kommen. Und dazu lade ich euch ein, als Gemeinde auch zu sagen, Sachen auf den Prüfstand zu stellen und sagen, machen wir das, weil wir es schon immer tun, weil es so gemacht wird, weil die Oma schon den Kuchen abgeschnitten hat, den Braten, oder hat das einen total guten Sinn, weil wir das machen? Und wenn, dann würde ich ihn gerne wissen, damit ich es miterleben kann, damit ich es mitteilen kann oder es dir zuliebe tun kann. Tradition und Glaube, Form und Inhalt, beides gehört zusammen. Wir brauchen beides, aber es muss einander dienen. Und es darf nicht sein, dass man Dinge tut, nur weil man sie tut und so. Und es können auch neue Traditionen geboren werden, weil man merkt, wir haben hier was Neues erlebt und dafür schaffen wir eine neue Tradition. Ich feiere einen besonderen Tag in meinem Leben, weil der mir wichtig geworden ist, weil Gott mir begegnet ist oder so. Eine ältere Frau hat mir erzählt, immer wenn ich dusche, singe ich unter der Dusche, ich bin getauft auf Jesu Namen. Und das ist immer so eine Tauferinnerungsfeier. Und ich denke, oh, ganz schön oft im Jahr. Aber ich fand es total süß, weil ich dachte, wie cool. Ja, die freut sich so über ihre Taufe, dass sie bei jedem Duschen das macht oder so. Also so kann auch eigene Tradition entstehen, wo man sagt, die hilft mir. Aber eben nur, wenn sie mir hilft und nicht, weil ich es tue, weil man es so tut. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg beim Entdecken neuer Traditionen, prüfen Alter. Amen. Ich glaube, ihr seid dran.